Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich begrüße heute ganz herzlich in unserem Podcast Humorexpertin fragt Führung eine Expertin für das sogenannte innere Team, eine Therapeutin, die ich sehr schätze. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist, Dagmar Kumbier.
Danke, Eva.
Ich locke dich etwas raus aus deiner, wie du so schön sagtest, ne? Du hast gerade ein neues Buch geschrieben. Ich habe es auch hier gleich mitgebracht, wie dein inneres Team tickt. Ich locke dich ein bisschen raus aus deiner Einsiedlerhöhle, weil du bist ja auch schon fast auf dem Weg nach Leipzig zur Leipziger Buchmesse, wo man dann als Autorin oder als Autor, ne, nachdem man viel alleine war vermutlich zum Schreibprozess, frage ich dich später nochmal was. Also von daher, schön, dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass du heute da bist.
Ja, danke.
Ich habe in meinem letzten Buch auch was zum inneren Team geschrieben, aber gar nicht so ausführlich. Ich bin da gar nicht Expertin. Ich habe natürlich nur die Verbindung zu Humor gesucht und das würde ich nachher gerne auch mit dir gucken. Mhm. Aber meine erste Frage, das Lustige war, als ich das in die Grafik gab, haben das dann Grafiker gesetzt, wir haben das selber drucken lassen und dann hat der Grafiker zu mir gesagt, hä, inneres Team? Sag mal, was tickst du noch ganz sauber? Mhm. Also wenn du eben nicht Psychologen, Pädagogen, Profis, die sich dafür interessieren. Wenn du Menschen auf der Straße ins Gespräch verwickeln würdest über das innere Team, wie würdest du mir das ganz einfach erklären?
Auf der Straße würde ich es eher nicht machen, man braucht ja einen Anlass. Ne? Aber als ich früher Vorträge gehalten habe, zum Beispiel für Führungskräfte, da ist mir diese Reaktion, die du beschreibst, auch manchmal begegnet. Auch manchmal im Lächeln, weil die Figuren sehen ja auch sind ja einfach gezeichnet, aber eigentlich kriegt man die Leute total schnell, weil es kennt jeder, ja, dass man verschiedene innere Anteile hat. Einen, der einen Konflikt ansprechen muss, ein anderer, der Angst hat, einen, der sich was zutraut, einen, der Selbstzweifel hat. Mhm. Fast jeder kennt die innere Perfektionistin. Will ich mich trennen oder nicht? Also eigentlich ist das sehr, sehr anschlussfähig, auch für unterschiedlichste Menschen, auch und gerade für Leute, die mit Psychologie gar nicht so viel am Hut haben.
Diese inneren Stimmen, innere Quatschis, die ist auch, also so Selbstgespräche, ne? Wenn man auch sagt, wir führen natürlich auch alle Selbstgespräche und das ist bis zu einem gewissen Grad auch total gesund, total normal, dann nicken auch Menschen. Du hast, dein neues Buch ist das innere Team Hilfe aus eigener Kraft, also das hast du quasi für jeder Mann, für jede Frau geschrieben. Mhm. Du bist auch eine, du schreibst schneller Bücher, als ich sie lesen kann tatsächlich. Ich habe die meisten deiner Bücher auch mit großer Neugier, mit großem Interesse gelesen, war bei dir im Workshop. Wie bist du so intensiv auf das Innere? Du bist auch Dozentin am Schulz von Thun Lehrinstitut, hast lange mit Schulz von Thun zusammengearbeitet. Wie bist du so beim inneren Team hängen geblieben? Wie hat dich das begeistert?
Ich würde mal sagen, Liebe auf den ersten Blick. Also mein Erstkontakt zur Psychologie war die Transaktionsanalyse. Also so von daher war die Idee, wir sind nicht einheitlich, wir haben verschiedene innere Anteile, ganz vertraut. Und dann bin ich als erstes über Friedos Buch gestolpert zum inneren Team und fand das großartig. Diese Bildlichkeit, wo man einfach wirklich mit auf ganz schnell auf den Punkt kommt, wo man sich eben drin wiederfindet und was einerseits sehr leicht zugänglich ist und wo man zugleich mit einfachen Mitteln ganz komplexe innere Vorgänge abbilden kann. Also von daher, es war lieber auf den ersten Blick. Und ich bin dann auch schnell bei Friedo gelandet und habe erst für ihn gearbeitet, dann mit ihm. Und ich finde einfach genau dieses, dass es ganz leicht zugänglich ist, man kommt leicht auf den Punkt und kann zugleich sehr viel vermitteln. Und wenn man damit arbeitet als Beraterin, Psychotherapeutin oder Trainerin, finde ich einen Vorteil, ich bin immer auf Augenhöhe mit meinen Klienten. Ja? Weil das so leicht anschlussfähig ist, kann ich das, was ich gerade denke, an Hypothesen arbeite, habe, ganz schnell anbieten und wir können darüber ins Gespräch kommen. Das mag ich sehr.
Und wenn ich das, also korrigiere mich gern, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du quasi dann erst in der Erwachsenenbildung und im Coaching oder im Unterrichten gearbeitet und bist dann quasi ins Therapeutische, so hatte ich es jetzt auch in deinem Buch verstanden, dass du dann quasi eigentlich das Therapeutische dazugenommen hast und gemerkt hast, dass da auch die Erhebung des inneren Teams für wirklich schwierige, knifflige, also lebensbedrohlich jetzt, aber sozusagen doch schon auch für schwere Konflikte sich auch gut eignet.
Genau, für schwere Konflikte, für schwere Erfahrungen, auch für Trauma, damit wir es in der Psychotherapie ja zu tun haben. Ich habe bei Friedo studiert und Friedemann Schulz von Thun hat das innere Team ja entwickelt für Coaching und Training, ne, für Führungskräftetraining. Und ich habe da gearbeitet und bin dann in den psychotherapeutischen Bereich gegangen und habe da gemerkt, auch da ist das innere Team wunderbar und es reicht nicht. Also wenn wir therapeutisch arbeiten wollen, brauchen wir andere Teammitglieder, die müssen wir nochmal genauer angucken. Das versuche ich ja auch in dem Buch, nämlich verletzte Anteile und Wächter für schwierige Erfahrungen, auch für Teammitglieder, die wir ganz und gar nicht mögen und die eben Wurzeln in der Vergangenheit haben. Ne? Also die sich heute zu Wort melden, oft auch mit großer Wucht, aber die eben in früheren Erfahrungen wurzeln. Und wenn wir therapeutisch arbeiten, brauchen die die. Ich glaube, sie nützen uns auch im Coaching, ja? Aber in der Psychotherapie ist das nochmal ein ganzes Stück wichtiger. Da kommen wir sonst an die Themen, die wichtig sind, nicht ran.
Und du hast auch, eingangs ist so ein schöner Satz, das ist tatsächlich das innere Kind und auch diverse Bücher zum inneren Kind, auch Persiflagen davon, die sind ja auch inzwischen sehr populär. Ich glaube, das
Ja.
zahlt auch gut auf das Thema, einfach auf die Normalisierung dieses Themas ein. Aber du hast gesagt, wir haben ja nicht nur ein inneres Kind, sondern wir haben einen ganzen inneren Kindergarten. Also auch das erlebe ich auch immer als Trainerin oder als Coach als Überraschung. Sagen wir gucken uns das innere Team mal an. Wir machen so eine kurze innere Teamversammlung, weil man einfach auch in der Kommunikation, im Kommunikationstraining oft nach außen schaut und wenig guckt, was sind eigentlich so meine Anteile, ne? Aber auch da therapeutisch. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir weitermachen. Ich möchte natürlich mit dir gerne noch zu dem Humor, zur Leichtigkeit, zum Therapeutischen und zur Aufstellung kommen. Oder auf der anderen Seite möchtest du uns vielleicht auch kurz vorstellen, weil ich finde auch deine bildliche Darstellung vom inneren Team immer, also brauchst du dazu eine Fragestellung oder willst du uns einfach mal zwei, drei, du hast auch eine total schöne Visualisierungsform, die ich total mag, mit deinem inneren Team.
Ja, kann ich gerne machen. Flipchart steht hier ja schon. Also. Was beim Visualisieren immer wichtig ist beim inneren Team, ist, dass wir die Chefin, was selbst, Friedemann Schulz von Thun spricht vom Oberhaupt, wir in der Psychotherapie eher vom Selbst, immer mit dabei haben. Wir haben ja nicht nur Teammitglieder, wir sagen nicht wir, wir sagen ich, sondern haben eben auch einen dabei, der möglichst gut mit allen umgehen kann. Und dann haben wir hier erwachsene Teammitglieder, Profis, die das können, was wir können wollen, ein Gespräch führen zum Beispiel oder als Psychotherapeutin arbeiten. Aber wir haben eben auch andere Teile. Wir haben eben auch verletzte Teile, die auch weggesperrt werden. Darauf heben ja auch die Bücher zum inneren Kind ab, dass wir oft nicht gut umgehen mit diesen Kindern. Und die Idee ist, die müssen wir da rausholen und versorgen. Das stimmt auch. Aber es ist gar nicht so leicht. Weil wir auch Teile in uns haben, die gelernt haben, diese zu beschützen und die wegzusperren. Und das, was Schutz ist und was wichtig ist und vor allem wichtig war in den Umgebungen, wo wir aufgewachsen sind, erweist sich halt heute oft als mit Nebenwirkungen behaftet. Also von da haben wir
Ich
unterschiedliche
finde auch
innere
dieser,
Kriege.
wenn man das tatsächlich noch nicht mit dir erlebt hat oder therapeutisch sich einmal angeschaut hat, dann ist man sich die, also man merkt so eine Pluralität, aber man ist sich dessen gar nicht bewusst, ne? Dass es vielleicht einen verletzten Anteil gibt, dass es einen schützenden Anteil gibt, dass es eben auch so Schutzreaktionen gibt, um nicht wieder in diese Situation zu kommen. Also das war auch eine spannende Erkenntnis in deinen Büchern und ich finde, hast du in deinem Buch auch so ein paar ganz einfache, ne? Also wenn für diejenigen, die auch null Erfahrung haben mit Coaching, mit Therapie, du hast es ja für alle geschrieben, die sowohl gerade auch ein Coaching oder vielleicht auch eine Therapie machen, aber auch für alle, die noch gar keine Berührung hatten, dass du in so ganz einfachen Reflexionsübungen auch zeigst,
Genau.
wie kann ich dem auf die Spur kommen,
Und
wie kann ich dem
ich
helfen?
finde, ein enormer Vorteil im inneren Team ist, wenn man die, erstmal wird man klarer und zum anderen, wenn es wirklich gelingt, die alle anzugucken mit, die haben wahrscheinlich gute Gründe, auch die, die uns plagen, dann entsteht ein besseres Klima in uns, weil häufig haben wir Lieblingskinder und andere Teile, die wir mögen, Teile, die wir ablehnen, andere, die wir doof finden, je nachdem, es ist unterschiedlich. Und wenn das gelingt, dass ein freundlicherer Blick auf uns selber stattfindet, und zwar auf alle Anteile, dann verändert sich wirklich was. Und darin liegt eine enorme Chance auch in der Selbstanwendung, ne? Dass sich der Blick ändert Auch wenn ich vielleicht in der Tiefe den noch gar nicht verstanden habe oder die Veränderung dann auch noch ein paar Schritte sind, aber schon darin liegt ein enormer Unterschied.
Und da will das Buch ja auch gar keine Therapie ersetzen in dem
Nö.
Sinne, aber überhaupt erstmal zu erkennen, dass ich mit einem inneren Anteil sehr freundlich und sehr konstruktiv spreche und mit anderen inneren Anteilen die leisen Stimmen, ne? Vielleicht auch meinem Faulpelz, wenn ich komme jetzt zum Beispiel aus einer sehr aktiven Familie, wo man immer irgendwas Nützliches macht. Das heißt so dieses, wenn ich sonntags zu meiner Mama sage, wenn sie fragt, was machst du? Ich sage nichts, sagt sie, was? Völlig entsetzt. Ich denke, und ich überprüfe so kurz, ah, ist es okay, dass ich nichts mache? Also so dieses, diesen Faulpelz, diesen Durchatmer, mit dem ich ein bisschen liebevoller reden musste, das war so eine Entdeckung bei mir, ne, bestimmte auch zu merken, dass manchmal die Tonlage auch eine ganz schön harte ist mit
Ja,
bestimmten
und zu
Anteilen.
würdigen, wofür der gut ist, ne? Weil er natürlich dafür sorgt, dass du dich erholst und gut drauf bist, weil der vermute ich mal auch dafür Lohn wichtig ist für deine Lebensfreude, ne? Genau. Also auch zu
Und
würdigen.
den ich mir sozusagen, ich hatte 2013 auch einen großen Bandscheibenvorfall, weil ich tatsächlich auch als Humortrainerin einen schönen Job kann man zu viel machen, mit zu wenig Pausen. Also da haben wir uns eher noch mal genauer kennengelernt. Genau, dieser innere Anteil und ich, der ein bisschen leiser war, ja. Ich bin über dich gestolpert und habe dich entdeckt und auch dein erstes Buch aufgesogen, weil du nochmal die Aufstellungsarbeit mit dem inneren Team zusammengebracht hast. Also ich kannte die Aufstellung eher aus dem familientherapeutischen oder auch aus der Mediation, dass man auch mit Figuren oder mit Personen in einem Raum eine Teamkonstellation aufstellen kann. Das war mir sehr bekannt. Wie hast du die beiden Sachen zusammengebracht?
Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe die Aufstellungsarbeit bei meiner allerersten beraterischen Ausbildung kennengelernt, und zwar in der Variante nach Hellinger, und war einerseits sehr fasziniert. Ich weiß noch, ich habe einen Supervisionsfall aufgestellt, und das war eine Klientin, die hatte Angst, von ihrem 16-jährigen Sohn verprügelt zu werden, was ja eher ein ungewöhnliches Thema ist. Und die stellte das Familiensystem auf, und die Stellvertreterin hatte Angst für ihren Sohn, und der hatte den Impuls, sie zu hauen. Das fand ich sehr faszinierend, was das Feld gespiegelt hat. Und zugleich war die Haltung, die sich mit den Hellinger Aufstellungen verband, gar nicht meine. Nämlich, der Aufsteller weiß, was gut ist für mich. Das hat sehr rebellische Teile in meinem
Da
Inneren
hast du sehr
geweckt.
rebelliert, ne?
Ja, genau. Habe ich sehr rebelliert, und so mochte ich nicht arbeiten. Und dann habe ich es weggelegt. Und am Schulz-von-Thun-Institut hatten wir eine Methode, die hieß Protagonist im Spiegel, wo wir das innere Team auf die Bühne gestellt haben. Und das habe ich geliebt und habe ganz viel damit gearbeitet. Und dann kamen Teilnehmer und Teilnehmerinnen und wollten das von mir lernen. Und ich habe die in unsere Kurse geschickt, und die kamen wieder und sagten, du machst irgendwas anders. Und ich war ein Mittelding aus bestürzt und erschrocken und empört und habe dann geguckt, was ich da eigentlich mache. Und habe dann festgestellt, dass ich angefangen hatte, mit dem Aufstellungsfeld zu arbeiten. Und daraus hat sich dann ein Weg entwickelt, wo ich das bewusster gemacht habe, wo ich dann auch traumatherapeutische Ansätze integriert habe und wo ich dieses Feld nutze, um die Dynamik im inneren Team zu verstehen. Weil die Idee ist, bei Leuten, die einigermaßen im Leben stehen, wenn du ein Thema hast, was dich richtig plagt, dann würde ich immer davon ausgehen, da ist ein Knoten in deinem inneren Team. Und die Aufstellungsbühne kann uns wunderbar dabei helfen, genau das zu finden und das zu verstehen. Und wenn wir das wirklich verstehen, also nicht nur hier verstehen, sondern insgesamt verstehen, dann löst sich was und dein inneres Team kann sich neu sortieren. Und das versuchen wir in der Aufstellungsarbeit mit dem inneren Team.
Und also ich fand das schon durch dein Buch sehr spannend beschrieben. Du hast ja auch immer viele, also auch jetzt wieder, du benutzt immer viele Praxisbeispiele, sodass man sich sofort auch reindenken kann in so eine, ne, innere Teamsitzung. Das kann man sich erstmal, wenn man es noch nie vorher überlegt hat, kann man sich das immer schlecht vorstellen. Und ich habe dann auch, ich war dann auch noch beim Workshop bei dir und habe gemerkt, sich die Zeit dafür zu nehmen. Also ich habe so in den letzten ein, zwei Jahren bin ich sehr unzufrieden und ich konnte das überhaupt nicht definieren, weil ich dachte, ich bin erstmal, ich habe eine Familie, ich bin mit meinem Mann glücklich, ich bin mein Kind macht mich fast nie wahnsinnig. Also alles gut, ne? Ich mag meinen Job und habe dann so gemerkt, auch bei der Befragung von allen Teammitgliedern, dass ich so in den letzten 2 Jahren viel mit meiner Gesundheit, auch nach einer Corona-Infektion, ich hatte einfach viel mit meiner Gesundheit zu tun und bin immer sehr verwöhnt gewesen durch eher mehr Energie, viel Energie, gute Gesundheit, ja, und das, und wie gesagt, hatte ja auch schon die ein oder andere körperliche, das ist jetzt gar nicht das Thema, aber so über einen langen Zeitraum mit eigener Gesundheit zu kämpfen. Und das hat sich so eingeschlichen in, und es war für mich total, wie du beschreibst, es war für mich total entlastend zu merken, dass meine eigene Nichtvertrautheit mit weniger Fitness und dass ich einfach mehr Raum brauche, mehr ja. Zeit brauche, um gesund zu sein, das strahlt so in alle Bereiche. Ne? Das war sehr entlastend, das so festzustellen.
Absolut. Und wenn ich dein Beispiel kurz aufgreifen darf, Eva, ist das ein ganz wunderbares Beispiel dafür, dass auch wenn uns Dinge passieren, die jeden belasten würden und gesundheitlich belastet sein, mit Krankheiten zu tun, dann würde natürlich jedem von uns was ausmachen, springen die eigenen inneren Teammitglieder an. Und wenn du ein Teammitglied hast, das gelernt hat, faul sein, unproduktiv sein, das gehört sich nicht, dann springt das natürlich auch an, wenn du krank bist und nicht produktiv bist, ne? Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass auch Dinge, die jeden belasten würden, dass wir unterschiedlich darauf reagieren, je nachdem, auf welchem Boden das innerlich fällt. Und das kann man auf alles übertragen. Gesundheitliche Belastung, Misserfolge, aber auch schlimme Erfahrungen wie Gewalt. Wir reagieren immer vor dem Hintergrund unserer Vorerfahrung, unserer Voraufstellung.
Also ich schätze deine Arbeit sehr und mag diese Kombination, die ist auch für, ich bin auch so ein total körperlicher Mensch, also ich mochte das auch, diese, dass du Personen im Raum aufstellst und ihnen dann sozusagen auch Aufgaben gibst, ne? Und es entsteht, wie du sagst, es entsteht so ein Feld für alle, die jetzt Aufstellung in dem Sinne nicht kennen, ne? Es entstehen Energien und man kann daran arbeiten und kommt eigentlich immer an den Kern. Also du arbeitest ja dann therapeutisch noch viel tiefer als ein Coach oder ich als Trainerin.
Ja, genau. Aufstellung ist schon eine therapeutische Arbeit, ne? Und was wir da machen, ist im Grunde den inneren Dialog, den du schon angesprochen hast und den wir permanent führen. Wir hören uns nicht immer zu, den im Grunde zu inszenieren. Ne? Also im Grunde bringen wir auf die Bühne, was ständig in uns passiert.
Eigentlich ständig abläuft. Jawohl.
Ja.
Jetzt würde ich mit dir gern zur Leichtigkeit und zum Humor kommen. Ich habe mir ging es tatsächlich auch ähnlich wie dir, dass ich so als Sozialpädagogin ganz klassisch auch spiegeln, aktives Zuhören, verschiedene Kommunikationstechniken und dann im Workshop Leute sehr humorvoll gespiegelt habe, aber tatsächlich auch nicht gemerkt habe, was ich da tue. Und dann erst das so ein bisschen auseinandergenommen habe und dachte, ich mache ja eine Übertreibung und ich mache eine Spiegelung. Das heißt, wenn ich sowas erfasse und es größer mache, dabei aber sehr liebevoll und zugewandt bin, also mir ging es auch so wie dir mit der Aufstellung und dem inneren Team. Ich habe es eigentlich so erst gemacht und dann gemerkt und dann nimmt man es ein bisschen auseinander und macht es trainierbar. Ich mache auf so einer oberflächlichen Ebene im Coaching oder im Training dass ich einlade, überhaupt erstmal so ganz einfach, ne, hintereinander eine Gruppe, jeder hat einen A4-Zettel, schreibt mal so eine innere Stimme, ein Quatschi, wer hat dich diese Woche begleitet, wer hat dich kommentiert von, das lief ja super, ne, das hätte besser laufen sollen, das ist aber, jetzt bist du schon wieder nicht pünktlich, ne, jetzt krieg mal deinen Hintern hoch und sei pünktlich. Also, dass so innere Quatschis aufgeschrieben werden und dann, dass ich im nächsten Schritt entweder das innere Team nach Schulz von Thun oder das Antreibermodell nach Eric Byrne, also dass ich überhaupt sage, Konflikte können natürlich auch nach innen gerichtet sein. Mhm. Erlebst du in irgendeiner Form auch Leichtigkeit oder Übertreibung oder gibt es so einen Moment, wo auch gelacht werden muss? Also erstmal was so gar nicht von dir beabsichtigt oder was gar nicht, wo erlebst du so Überraschung oder Leichtigkeit bei diesem ganzen Thema?
Ich finde, Leichtigkeit ist schon drin, wenn man überhaupt damit spielt, weil einerseits kriegen wir ja die in den Blick. Auch welche, die vielleicht gar nicht so gut sind. Aber dadurch, dass wir immer wieder wechseln zwischen wir sehen die, aber dann gehen wir auch dahin, dann gehen wir auch dahin, entsteht eine Leichtigkeit, auch im Umgang mit schwierigen Themen, weil es immer ein Wechsel ist zwischen mich einfühlen und mich distanzieren. Das ist, das wäre Leichtigkeit. Ich weiß nicht, ob das für dich schon unter Humor fällt. Ich vermute, es ist ein Schritt vorher. Mhm. Aber ich glaube, dadurch, Humor heißt ja auch immer, eine andere Perspektive einnehmen, es ein bisschen zu verschieben. Und ich glaube, das ist im inneren Team schon angelegt. Das wäre so die eine Variante. Und die andere Variante, ich weiß gar nicht, ob du die meinst, aber die ist mir wichtig, ist, dass ich es hilfreich finde, wenn die Quatschis, hast du gesagt, also wenn freie Anteile, humorvolle Anteile, womöglich im Beratungs- und Therapieprozess mit dabei sein können. Weil gerade bei schwierigen, bei sehr belastenden Themen, finde ich es sehr hilfreich, wenn eine Klientin oder ein Klient einen ähnlichen Humor hat wie ich, sodass man zwischendurch die Ebene wechseln kann. Weil in dem Augenblick hast du Distanz, in dem Augenblick werden auch innere Teammitglieder aktiviert Und du kommst in eine andere Kraft. Du hast automatisch, ohne dass man eine Übung dazu machen muss, einen anderen Zugang zu Ressourcen. Und auch ich als Therapeutin und die Klientin sind dann, wenn das gelingt, wie automatisch auf einer Ebene. Also es ist wie eine Kollegin von mir hat das kürzlich dem Schweren oder dem Bösen ins Gesicht lachen gemeint. Das hat man ja auch bei Umbrüchen sind ja oft damit verbunden, dass man sich über die Oberen erstmal lustig macht. Das sind Witze über Honecker gemacht worden. In dem Augenblick, wo es gelingt, einen Witz zu machen über das Schwierige, vielleicht sogar über was Traumatisches, hat das auch was von es einnorden. Es ist immer noch mächtig und vielleicht schlimm, aber man gewinnt eine andere Freiheit. Ne? Vielleicht muss man auch vorsichtiger sein mit schwierigen Themen, weil die anderen da dünnhäutiger sind. Und wenn jemand dünnhäutig ist, dann kann auch leicht sowas von, werde ich jetzt ausgelacht oder was Demütigendes, wie meint. Also da, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn die schweren Themen auf sind. Und zugleich ist es eine riesige Ressource und eine riesige Chance da drin.
Und machst du das dann, indem du, wenn du die inneren Anteile jetzt auch in Personen, in Form von Personen auf der Bühne hast, dass du dann zu jemandem was sagst? Oder machst du das dann eher, dass du mit dem Oberhaupt, das Oberhaupt, also die Person, die ja auch die Frage hat, die Frage, das Problem, das Thema, die setzt du ja tatsächlich auch oft vor die Bühne, ne, und lässt sie auf die Bühne
Ja.
gucken. Machst du dann wenn sowas passiert, so eine Übertreibung oder so ein Perspektivwechsel, hauptsächlich mit der Person oder gehst du da direkt in den Dialog? Also du gehst ja auch direkt in den Dialog mit den Anteilen, also nur zum
Ja.
Verständnis für jemanden, der das noch nicht erlebt hat. Und ist es dann so eine Übertreibung oder ein Impuls? Wie würdest du das machen?
Übertreibung, glaube ich, immer. Eine
Ja.
Übertreibung oder dass man irgendwas in einen anderen Kontext setzt. Ich habe neulich in einer Traumatherapie, es war wirklich eine harte Sitzung, da sprang mir die Aufschrift auf dem Becher ins Auge und ich habe das vorgelesen. Ich glaube, also ich kann das nicht planen, Eva. Also ich finde Humor in
Machst das
solchen
ganz.
Situationen, das ist Situationskomik. Und wenn das gut läuft, dann hat das erstens was damit zu tun, wo ich gerade bin. Das hat was damit zu tun, dass ich hoffentlich die Klientin finde und dass sich was aus der Situation ergibt. Also ich finde faszinierend, dass du Bücher über Humor schreibst. Ich habe noch keins gelesen. Ich werde, weil mir würde es ganz schwer fallen, das zu systematisieren. Also ich arbeite damit und das ist
Es kommt dir ja
wundervoll.
so impulsiv
Ja,
aus dir
total.
raus.
Und wahrscheinlich sind da Strukturen drin, aber ich finde es gar nicht so leicht, die dingfest zu machen, woran ich mich da orientiere.
Und das ist ja auch überhaupt nicht notwendig, ne? Ich finde, es sind so zwei Wege, ne? Auf der einen Seite hast du ein großes Gespür für die Energie, für die Gruppe, für das Feld. Du gehst immer dahin auch, wo Sachen dann haken oder wo du was merkst. Ich finde ja, und ich erlebe auch viele Menschen, die ganz impulsiv Humor machen. Mich
Ja.
hat so interessiert vor vielen Jahren, wie mache ich das für die, die da so gar keinen Zugang zu haben, die sich aber ein bisschen mehr Leichtigkeit wünschen oder ein bisschen mehr
Ja.
Humor. Oder zweite Frage, die ich auch noch an den Humor hatte und auch immer noch habe, ist, macht er für manche diesen Umgang, also mein Mann guckt zum Beispiel immer sehr skeptisch darauf, was ich so die Seminare, Erwachsenenbildung, ne, also der versteht es schon und wir sprechen auch über Gespräche, aber er sagt immer, ich würde nie eine Therapie machen, ne, also es ist ihm auch so, ein gewisser Grad meiner Arbeit ist ihm auch sehr suspekt und ich merke dann, dass so eine Verpackung, also dass ich dann auch manchmal sage, ne, oh, jetzt kämpfen aber gerade zwei Ritter, ne, du willst eigentlich nicht aus dem Haus und aber möchtest dich trotzdem politisch irgendwo sehen lassen. Also du hast jetzt so einen inneren Kampf, also dass ich so etwas überzogene Bilder benutze. Angefangen hat das bei mir eigentlich, dass ich so Momente in Workshops habe, dass Leute sagen, ich bin total aufgeregt mit Lampenfieber, wenn ich einen Vortrag halten muss. Oder jetzt habe ich das Bild ausgearbeitet, jetzt gehe ich in die Präsentation. Also da hast du schon so ein Präsentationstraining und dann wir so Formen oder Figuren gefunden haben und so geguckt haben, das könnte ja dein Lampenfieber, könnte so ein kleiner Junge sein, ne? So ein kleiner Blonder, der kommt natürlich kurz vorm Vortrag, kommt der und sagt dann, Dagmar, Dagmar, ich will jetzt mit dir spielen, ich möchte jetzt deine Aufmerksamkeit, spielen mit mir, du kannst jetzt nicht. Und dann setzt man den in irgendeine Ecke, ne? Oder verspricht später zu kuscheln oder man sagt hier, ich habe einen Lolli für dich. Also einen inneren Anteil, mit dem irgendwas machen. Und dann habe ich angefangen, auch so Szenen, das kommt und geht so ein bisschen in deine Aufstellungsrichtung, dass meine Teilnehmer auch eine Geschichte geschrieben haben. Ich habe gesagt, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass irgendein innerer Anteil, ein Antreiber, irgendjemand, der euch gerade auch zu schaffen macht, also ich habe das gar nicht so strukturiert wie du tatsächlich, sondern wirklich aus einer chaotischeren Grundsituation, schreibt mir eine kleine Geschichte, da kommt der Antreiber als Person vor und der nächste Schritt war dann zu sagen, wir entwickeln eine Szene, in der kommt ein Antreiber vor, ja, mit der dich gerade beschäftigt, die Perfektion oder wie gesagt, ich schmeiß auch den Eric Byrne und den Schulz von Thun zusammen. Und da habe ich dann auch gemerkt, vielleicht ähnlich wie du bei der Aufstellung, dass energetisch, und dann habe ich noch sozusagen dazu eingeladen zu sagen, es darf mit diesem Antreiber oder mit diesem inneren Teammitglied irgendwas passieren, was leicht ist, was humorvoll ist, was verrückt ist. Ne? Ihr könnt den der Perfektionist oder der beeil dich oder der streng dich an, ihr dürft den shoppen schicken, ihr dürft ihn ins Kino schicken, der darf sich in die Couch verlieben, ne? der darf auch mal mit einem Stein an den Meeresgrund, also so dieses, und das fand ich energetisch, da haben wir echt gelacht und geweint. Da sind ganz viele schöne Szenen entstanden. Es war so ein Einstieg, wo ich dachte, das hat dann viel Lust gemacht, sich mit dem inneren Team mehr zu beschäftigen.
Ja, absolut. Ne? Also das war ein guter Einstieg, Anpunkt war. Ich musste gerade, magst du Harry Potter?
Ja, sehr.
Ich musste gerade an den Ridiculous-Zauber denken. Bisschen ist das ja auch, zu verfremden, lustig zu machen, mit dem allerdings wichtigen Unterschied, dass wir in der Arbeit mit dem inneren Team immer versuchen, wir den Teil ins Boot zu kriegen. Wir versuchen ihn nicht zu demaskieren. Und trotzdem kommt mir das wie was Ähnliches vor, dass wenn da eine Leichtigkeit reinkommt, dass das Ängstigendes oder Schwieriges den Schrecken verliert. So.
Und das Spannende, eigentlich ist es ein total schönes Bild, weil A kennt den ja auch fast jeder, den Film. Und die Zauberschüler, die können den Ridiculous-Zauber auch nicht sofort. Also dieses, es übermannt einen, ne? Dieses in was Leichtes zu verwandeln, darf ich ein bisschen üben. Das ist eigentlich ein schönes.
Genau. Ich brauche dazu, man muss es üben, ich brauche dazu Zugang, wo wir sagen würden, so ein bisschen Selbstenergie. Ne? Mhm. Weil dann habe ich nicht nur den Anteil, sondern dann habe ich intensiven Kontakt zu dem Anteil und fühle das auch noch, aber es ist wie ein Spalt dazwischen. Und dann werde ich handlungsfähig. Ne? Und das wird da wunderbar umgesetzt.
Also von daher geht es mir auch gar nicht darum, dieses Humor zu analysieren, ist wie ein Frosch sezieren. Es interessiert dann keinen Menschen, am Ende ist der Frosch tot. Also so, mir geht es gar nicht um die Überanalyse, was Therapeutinnen oder Therapeuten machen, sondern eher, ich komme eher von der anderen Seite für Menschen, die eigene Kommunikation verstehen wollen, die eigene Themen auch verstehen wollen, sagen, was hilft ihnen in so kleinen Schritten auch in dem eigenen, ne, also auch die Vorstellung, sagen wir machen du machst kurz auf dem Papier eine kurze Teambesprechung, ne, zur aktuellen Frage, möchte ich den Job wechseln, möchte ich mich trennen, wie du sagtest, warum möchte ich am Wochenende nicht zu meiner Ursprungsfamilie zu Besuch fahren, und wir lassen mal so alle, also finde ich noch echt schön auf dem Flipchart visualisiert, aber ich mache eine innere Teambesprechung, ich konsultiere kurz, ich kann kurz sagen, einen Moment, ich brauche kurz eine Besprechungszeit. Wir haben auch so kleine Szenen geschrieben, wo sich zwei an der Bar treffen, ne? Die Eva trifft sich mit ihrem da geht noch was und Antreiber und mit dem du darfst keine Pause machen, ja, und die treffen sich in der Kneipe oder in der Disco und Eva sagt, oh, ich bin eigentlich ziemlich müde, und dann sagt der eine, nee, komm, da geht noch was, ne, und der andere sagt, eigentlich ist sie ja nie müde, ne, also dann gibt so kurze Dialoge, und das macht auch Spaß, in aller Unperfektion solche Dialoge zu schreiben, die dann eben nicht real sind. Ne?
Ja, und da kommt ja viel zusammen. Da kommt eine Leichtigkeit und Humor zusammen, da kommen Gefühle zusammen. Und auch Gefühle, es ist ja nicht nur leicht real. Und zugleich versteht man auch was. Ne? Und das ist natürlich eine wunderbare Kombination, wenn man das hinkriegt, ne? Dass das lebendig wird.
Jetzt habt ihr auch bei dir im Institut zwei verschiedene Richtungen. Ne? Du arbeitest therapeutisch und auch mit der Aufstellung. Ihr habt aber auch Workshop-Seminare für Trainerinnen, für Coaches. Kannst du dazu noch zwei Sätze sagen?
Der Unterschied ist der Umgang mit verletzten Anteilen und Wächtern. Ne? Also im Coaching, da geht es darum zu sagen, ja, die haben wir in uns, zwar alle. ne, in unterschiedlichem Ausmaß, die können unterschiedliche Ladung haben, unterschiedlich viel, aber wir haben das alle. Es gibt keine perfekte Biografie, von da hat jeder von uns verletzte Anteile und auch jeder Wächter. Und im Coaching sind die gesetzt. Und da sagt man, du kommst mit dem Thema, du möchtest rausfinden, wie kannst du mehr Pausen machen, ja, du möchtest dich klären, möchtest du kündigen oder nicht. Und wir nehmen die mal, wie sie sind und gucken, wie kannst du mit diesen deine Ziele erreichen, sodass die dich nicht mehr zu Fall bringen. Das wäre Coaching. Und im psychotherapeutischen Bereich sagen wir eher, es geht gar nicht nur um einzelne Themen, sondern es geht um eine Grundstruktur, weil die merkst du an vielen verschiedenen Punkten. Und lass uns doch mal gucken, wo die Wurzeln, sodass wir, wenn wir die wirklich verstehen und rausfinden können, was die brauchen, wofür die gut waren und sind, dass wir die entlasten können von diesen Rollen, dass die sich entspannen können und dass gewissermaßen sich in der Tiefe was ändert. Das wäre Psychotherapie. Ein anderes Kriterium kann auch sein, gibt es eine krankheitswertige Störung, da wird es um Kassenfinanzierung gehen. Aber inhaltlich ist das eigentlich der Unterschied. In der Psychotherapie steigen wir in die Geschichte ein und fragen vertieft nach,
In
mit
die.
dem Ziel, die da rauszuholen.
Du hast jetzt vorhin kurz in einem Satz zu mir gesagt, du hast auch ein bisschen rumgefragt zu Humor und
Genau.
Therapie. Was ich frage mal ganz offen, was hast du entdeckt? Was ist zu dir gekommen? Was hast du so erkundet?
Was, also manche Sachen, die haben alle Kolleginnen gesagt, nämlich genau dieses Humor ermöglicht, Abstand zu kriegen. Ja? Wenn ich was Schwieriges humorvoll angucke und wir uns darin verbinden können, werden wir frei. Und dann ist das Schlimme immer noch schlimm und trotzdem sind wir in einer anderen Haltung dazu, dass da eine enorme Chance drin liegt. Das war was glaube ich, alle gesagt haben. Das andere ist, und das finde ich auch, es haben auch einige gesagt, dieses, dass sich auch die Beziehung verändert. Denn wenn wir wirklich über was lachen, dann bin ich nicht mehr oder nicht mehr in dem Moment nicht in meiner Rolle und du auch nicht in deiner Rolle. Dann geht es nicht um Therapeutin und Klientin, sondern dann sitzen da einfach zwei Frauen, die sich beömmeln. So.
Das hebt kurz den Status auf, ne?
Ja, genau. Und auch darin liegt ja eine Freiheit. Ne? Also ich spreche da Klientin und zwar ohne, dass ich da groß drüber reden muss, wecke ich eine Ressource. Ne? Und mache eben deutlich, sie sind nicht nur Klientin und vielleicht traumatisiert oder mit schweren Themen beschäftigt, sondern da gibt es eine ganz andere Ebene. Und der andere Punkt, du hast eben davon geredet, den Frosch nicht sezieren zu wollen. Man kann Humor weganalysieren und trotzdem ist in der Therapie, auch im Coaching, aber in der Therapie noch mehr, ist es natürlich immer wichtig, den Einsatz zu reflektieren. Ne? Also sprich, gut zu gucken, ist das jetzt ein gemeinsames Lachen oder werden auch alte Erfahrungen von da lacht jemand über mich reaktiviert? Entsteht gerade sowas, da muss ich drauf gucken. Ne? Oder holt uns das aus was raus oder vermeidet das auch, dass wir in tiefe Themen reingehen? Also, dass in der Therapie wir um das den Frosch sezieren nicht ganz drum rumkommen. Oder vielleicht nicht sezieren, weil dann ist er tot, aber zumindest gucken, welche Frösche lassen wir springen und wohin hüpfen die. Und ne? Also so. Ne? Spielt natürlich in der Therapie immer eine Rolle, weil ganz kommen wir aus den Rollen nicht raus.
Das heißt aber, du meinst hinterher, also auch nach der therapeutischen Sitzung zu gucken, was ist,
Nee, auch
oder
währenddessen
auch
schon. Auch
währenddessen
währenddessen
schon.
schon, ne? Dass ich, wenn ich da irgendwie meine innere Sprücheklopferin sagt, hab einen, ich hab einen, ich hab einen, da muss ich natürlich gucken. Mehr als ich das in freier Wildbahn tue, ist das jetzt hilfreich oder nicht? Und ich muss auch noch mal mehr damit rechnen, wenn ich als Therapeutin einen Witz mache, dann hat das, dass das unter Umständen anders ankommt, als wenn wir abends in einer Bar sitzen. Also auch bevor ich das sage, muss ich reflektieren und auch während ich das sage, muss ich noch mal anders gucken, wie kommt das an und eher darauf gefasst sein, noch mal nachzufragen, wie ist das gerade angekommen? Sie gucken nicht, als wird, ne? So, also schon während der ganzen Zeit, nicht nur hinterher und auch zusammen mit der Klientin unter Umständen jedenfalls, ne?
Weil Humor ja auch durchaus was sein kann, was man über was, wie du eben sagst, ne? Es kann auch sein, dass ich es über was, also ich habe auch schon Coaches gehabt, die dann immer fluffig, ne? Dieses, was ist denn das Thema? Ach, es gibt gar kein Thema, ne? Ist alles okay, ist alles gut. Also ich krieg zurückgemeldet, es gibt Irritationen, ne? Es gibt Dinge, die eigentlich auch im Ursprungsauftrag beauftragt wurden. Und dann gibt es aber auch, gibt gar kein Thema, gar kein Problem. Und dann wird so Witze, also dass jemand auch mit dem Witz am Thema vorbeigeht oder wenn er besonders aufgeregt
ist. Ja, oder eigentlich hat er ein Thema und deswegen kommt er ja auch zu dir, aber vor allem ist der Klassenclown. Ja, und die können ja sehr charmant sein. Und wenn jemand das gut trainiert hat, können die sehr gut darin sein, uns zum Lachen zu bringen und charmant einzuwickeln. Das klingt jetzt negativer, als ich es meine. Aber da ist es halt wichtig, dass wir das einerseits, ohne es abzuwerten, benennen können. Ich habe das sehr witzig, ich weiß auch sehr zu schätzen, aber ich habe im Ohr eigentlich, können Sie mal gucken, ob es sein kann, dass der uns gerade ablenken will. Ne? Auch das ist, ich glaube, alles, was in unseren Praxen passiert, da reflektieren wir. Ne? Und da läuft immer eine Metaebene mit. Und das ist ein Unterschied zu abends an der Bar.
Definitiv. Und ich finde das auch ein spannendes Werkzeug. Also wie gesagt, ne, mein Ziel ist es gar nicht, es über zu analysieren, aber ich finde es einfach auch ein spannendes Tool, anzugucken, was passiert so im Raum, wenn miteinander gelacht wird, für Lehrkräfte, für Rechtsanwältinnen, für Chefärztinnen, für Therapeutinnen, ne, also auch für mich als Trainerin. Was ich auch manchmal beobachte, ist diese Routine, sich selber auch zu sabotieren. Also tatsächlich auch eine sehr total schöne Selbstironie, erstmal so oberflächlich, ne? Aber dann, wenn es an ein paar eingemachtere Themen geht, auch immer so wegzuflutschen, weil ne, das ist also sowieso mein Trottel oder es ist ja sowieso, ich bin ja blond oder ich das kann ich ja sowieso nicht. Ne? Es wundert mich ein bisschen, dass ich, also das zu viel Selbstironie, die dann eher so mir noch was zum Selbstwert zeigt, wo ich merke, ah, da muss ich auch ein bisschen was freilegen, weil sich jemand zu viel auf die Schippe nimmt.
Absolut, ja, genau. Ob die Selbstironie eine wunderbare Fähigkeit zur Selbstdistanzierung ist, die Welt wäre ja besser, wenn alle, die was zu sagen haben, diese Fähigkeit hätten. Aber wie du sagst, es gibt auch eine, das ist Sabotage im Grunde. Ne? Mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen zu Psychotherapie, was ich auch oft hilfreich finde. Ich glaube, du hast was mit der provokativen Therapie auch zu tun. Was ich sehr hilfreich finde, ist bei Menschen, wo der Humor kompatibel ist. Auch das ist, wenn ich schwierige Dinge nicht vorsichtig anspreche, sondern drastifiziere. Ne? Das macht es manchmal noch mal leichter, wenn da Humor mitspringt, dass man irgendwie grinsen muss und sagen wir, okay, ich fühle mich ertappt, dass das leichter ist, als wenn ich so mich ganz vorsichtig rantaste, vielleicht auch da, weil es auf einem anderen Boden trifft. Ne? Und auch da muss man gucken, wo klappt das oder wo trete ich erst recht jemandem auf den Schlips. Also ich glaube, da hängt viel immer auch wirklich von der Chemie ab zwischen mir und dem Menschen, der da vor mir sitzt. Ne? Also wenn der Humor passt, ist das eine enorme Ressource, aber es passt eben auch nicht mit allen. Ne?
Und ich finde, wenn ich sehr wohlwollend und zugewandt auch erstmal den Schutz oder die Entwicklung meines Gegenübers im Sinne habe, also ich finde von dieser Grundhaltung, und da habe ich ja auch ganz viel aus therapeutischen Protokollen. Also ich habe mich in meiner Diplomarbeit auch damit beschäftigt, Virginia Satir und auch Paul Watzlawick, ne? Also wie Viktor Frankl, wie sind so Paradoxe, wo das ja einfach ganz chaotisch mit, da gab es ja auch keine Struktur, keine Techniken im Sinne, sondern man konnte einfach sich ausführlichst Protokolle, wo immer mal eine Überzeichnung, eine Übertreibung, ne, wo ich geguckt habe, machen Therapeuten Humor eigentlich gezielt oder machen sie es ganz zufällig, intuitiv, chaotisch? Aber ich finde, also selbst in dieser wohlwollenden Grundhaltung, ne, wenn ich mich fürs Problem begeistere oder sage, vielleicht wäre es auch ganz praktisch, das zu behalten, ne, oder vielleicht, oder ich auch manchmal so verrückte Lösungen vorschlage, weil ich weiß, dann gibt es ein kurzes Lachen, es gibt einen kurzen Abstand, weil ich eine total bekloppte Idee als Lösung vorschlage und jemand dann selber sich aber sortiert und sagt, nee, das möchte ich aber nicht, ich möchte es gerne anders. Und selbst wenn das nicht funktioniert, bin ich auch total fein, wenn meine Übertreibung dann nicht funktioniert, wie du sagst. Ne? Dann
muss ich eine Übertreibung, eine absurde Lösung weitet den Möglichkeitsraum. Ne? Weil du damit ja deutlich machst, ja jetzt mal nicht nur in diesem Quadrat der Vernunft, sondern du weitest den Raum. Und ja auch für Sachen, dass die Klientin sagen, nee, das ist jetzt Quatsch, Frau Ullmann, aber dabei fällt mir ein. Ne? Auch dafür ist es ja wunderbar.
Und ich kann aber auch Mit der Ab also ich finde auch dieses Probieren dürfen und dann fein sein, wenn es nicht funktioniert, das ist auch so eine Grundhaltung, wo ich sage, die habe ich immer mit dem Training. Ich weiß nicht, wie eine Gruppe reagiert. Ich habe viele Sachen nicht geplant. Ne? Es springen mich so Sachen an, die offensichtlich sind. Jemand will es ganz genau wissen, ne? Oder jemand ist es gerade alles zu anstrengend oder jemand möchte sich da nicht reintrauen. Und wenn ich das liebevoll größer mache, dann und das zur Entspannung führt, dann ist es fein. Wenn das das nicht, dann mache ich halt was anderes. Ne? Also auch dann kann ich einen anderen Weg gehen. Ja. Ich würde mit dir gerne nochmal auf, also so, du hast jetzt ein Buch geschrieben, das für alle als Einstieg mit dem inneren Team wirklich toll als Lesestart ist. Du hast aber auch noch eins geschrieben über Humor in der Humor, Entschuldigung, in der Begleitung vom inneren Team bei chronischen Erkrankungen oder auch bei Krebserkrankungen. Ich habe gerade erst angefangen, ich bin noch nicht durch, aber kannst du uns da noch so ein, zwei Entdeckungen, also wahrscheinlich auch nochmal, könnte man wahrscheinlich stundenlang nochmal einen neuen Podcast dazu machen. Da bist du eher in eine langjährige Erkrankung eingetaucht und hast ja, was hat das nochmal für eine Tür aufgemacht oder was hat dich da nochmal beschäftigt?
Naja, wenn man schwer erkrankt, also sei es lebensbedrohlich erkrankt mit Krebs, sei es auch chronisch erkrankt, sodass manche Dinge im Leben nicht mehr so gehen wie vorher, dann kriegt man es natürlich auch mit neuen Teammitgliedern zu tun. Da wird unsere Mannschaftsaufstellung durcheinandergewirbelt, nochmal ganz grundlegender, als du es vorhin kurz skizziert hast, mit einer eher akuten Erkrankung. Und es ist wichtig, dass wir lernen, uns um die dann zu kümmern. Zum Beispiel um die Angst oder um die Trauer, manchmal auch um die Wut, weil es ungerecht ist, dass es gerade mich trifft und alle anderen können schön weiterleben, nur ich nicht, mich hat's raus. Also wir müssen dann richtig eine andere Teamaufstellung entwickeln. Müssen uns manchmal auch um Antreiber kümmern, weil Leistung zum Beispiel einen ganz anderen Stellenwert bekommt, ich an Grenzen stoße, weil ich als jemand, der vielleicht sehr autonom war, auf einmal lernen muss und hoffentlich lernen kann, dass ich mehr auf Hilfe angewiesen bin. Also wir müssen uns, wir sind aufgerufen, uns mit den Teammitgliedern nochmal in ganz anderer Weise zu beschäftigen, um uns da anpassen zu können. Und da kann das innere Team sehr dabei helfen, sowohl daran, belastete Teile zu versorgen, als auch zu gucken, wem fällt das eigentlich gerade so schwer, dass ich nicht mehr arbeiten kann oder nur noch die Hälfte. Wem fällt das denn eigentlich so schwer zu sagen, ich brauche deine Hilfe? Ja? Und können uns
Oder
gezielt
ich funktioniere nicht,
sehen.
ne, um wieder an meinen
Ja, genau.
Antiflu-Pelz anzudocken.
Genau. Und da kann das innere Team sehr hilfreich sein, weil wir sehr gezielt gucken können, wer springt eigentlich an und was für Hintergründe hat er und was braucht er.
Und was ich so in der Begleitung mit medizinischen Teams auch oft merke, die dann so experimentieren, also aber auch sehr liebevoll, sehr zugewandt, Pflegekräfte, Sozialpädagoginnen, die haben dann Patienten in der Dialyse, ne? Also auch dieses chronische, immer dieses sich wiederholende, ne? Und dann erzählte die eine Pflegekraft, dass sie sagt, so für die Damen heute ein Aperol Spritz, ne? Als es so die Chemotherapien, die haben gesagt. Und es gab natürlich auch ein, zwei Patientinnen, die das dankbar angenommen haben, für die das ein schönes Angebot war. Und es gab auch wieder eine Patientin, die fand das nicht so witzig, ne? Und dann hat sie damit gearbeitet und gesagt, gut, da wollte ich sie jetzt hier zum Schmunzeln bringen, ne? Für den muss ich nochmal üben, muss ich nochmal rausgehen, nochmal wieder reinkommen. Ne? Das ist ihnen jetzt gar nicht zum Lachen zumute. Also auch nicht dieses Verpflichten, du musst jetzt bei was Chronischem, du musst jetzt, ich hatte letztens eine ärztliche Direktorin, die kam in meinen Humorvortrag und sagte, wie soll ich jetzt auch noch mit Humor führen oder was? Das war so ihr Einstieg. Und ich sage, ach, gucken Sie es ruhig mal an, Sie müssen gar nichts, aber das. Also das auch eben nicht als Verpflichtung, sondern immer wieder eher als Einladung zu verstehen,
Das finde ich total wichtig, ne,
was
weil
unterbrechen zu dürfen, ne? Also in diesem eben ist gar kein Sprint, ne? Sondern es ist auch eine
ja,
chronische
und
Erkrankung
ich
oder
finde,
was
und vielleicht kommen wir
anderes.
nicht umsonst jetzt bei diesem Thema darauf. Es gibt ja Dinge, die sind sehr hilfreich. Humor kann sehr hilfreich sein. Oder wenn es mir in der Krankheit gelingt zu sehen, da passieren auch gute Dinge. Zum Beispiel, ich entdecke, wenn mein Beruf weg ist, meine Attraktivität weg ist, wenn alles Mögliche weg ist, es gibt mich noch. Ja, da ist noch Leben, da ist auch gutes Leben. Da finde ich vielleicht sogar an manchen Stellen eine tiefere Verbindung zu Menschen. Wenn ich was Gutes entdecke, es wird immer sehr, sehr schwierig, wenn daraus ein Anspruch wird. Und das erlebt man als jemand, der eine schwere Erkrankung hat, regelmäßig, dass einem, ne, die Dankbarkeit etc. nachgetragen wird. Und das finde ich ganz wichtig im Blick zu behalten, dass das eine Einladung ist und eine Möglichkeit ist und dass es manchmal auch gar nicht passt und es vielleicht auch Lebenssituationen gibt, wo es gar nicht passt oder Menschen, wo es nicht passt und dass das nicht eine Erwartung wird. Weil gerade bei chronischen oder gerade bei schweren Erkrankungen, da gibt es auch was bei der Umwelt und meistens sind wir ja selber Umwelt, wenn wir nicht gerade betroffen sind, sich das auch ganz gerne ein bisschen vom Leib halten zu wollen. Ne? Und das ist
Und
eine
du meinst
Gratwanderung
die,
manchmal.
nur dass ich es richtig verstanden habe, du meinst die, wenn einem die Dankbarkeit so nachgetragen wird, dass von einem als Patientin einer
Ja.
Erkrankung dann von, dass alle von einem erwarten, dass man irgendwas Sinnvolles findet oder dass man dankbar
Ja.
ist?
Was man rausfindet, ich war ja auch schwer erkrankt, das ist ja Hintergrund des Buches, dass mir und zwar wirklich von Menschen, die ich sehr mochte, von sehr lieben Kolleginnen, die das glaube ich hinterher auch nicht mehr wusste, so hast du schon rausgefunden, was deine Krankheit dir sagen will, ne?
Okay. Und
Was,
das.
ach so,
Ich
sie will mir auch mal was sagen und
möchte,
das ist
dass die
auch
mir
mal
gar nichts sagt.
unterhalb, genau, ne? Und es kann natürlich sein, dass ich sowas finde. Sei es, dass ich denke, dass mir das psychosomatisch vorstelle, was ja bei den meisten Krankheiten überhaupt nicht bewiesen ist. Sei es auch, dass ich merke, ich kann was daraus schöpfen. Das kann eine enorme Ressource sein. Aber wenn mir das als Erwartung, offenbar gibt es da was Objektives, das heißt auch, ich habe da offenbar was nicht gehört, dann wird es schwierig. Ne? Und das finde ich ein Spannungsfeld zwischen, dass diese Perspektiven ganz hilfreich sein können. Aber wenn daraus eine Erwartung wird, dann wird es schwierig.
Total, ich finde das manchmal sogar eher ein Rückfall ins Mittelalterliche, wo man, wo dieses Gott hat jetzt dafür gesorgt, dass du eine Erkrankung, also wo ich sage, ganz viele Krebserkrankungen sind grundlos, ja, bei Menschen, die sich gesund ernähren, die fit sind. Also das führt gar nicht, also finde ich eigentlich einen schönen Punkt von dir, dass du sagst, es kann eine Einladung sein, zu sagen, was entdecke ich gerade. Ne? Viele Menschen würden, glaube ich, auch interessante Sachen entdecken, wenn sie ihren Beruf nicht hätten, den Status, die Familie. Also
Ja, klar,
wenn
natürlich.
alles wegfällt,
Ja.
wird man ja sehr auf sich selber zurückgeworfen. Das hat quasi, haben gar nicht viele Menschen Zeit dafür. Aber ich stimme dir total zu. Das muss eine Einladung bleiben. Ich finde diese Suche, warum hat dich jetzt gerade diese Krankheit getroffen, die kann auch sehr mittelalterlich
Absolut. Und
eher
kann
in die
sehr
Stadt
selbstschädigend sein,
zurück.
im Sinne von,
Ja,
ich bin schuld. Und zugleich denken wir oft so, wenn uns was Schlimmes passiert. Ich glaube, wir Menschen sind so gebaut, dass wir danach versuchen, das zu verstehen. Also ich habe überhaupt nicht
Ursachenbehandlung.
daran geglaubt, dass meine Krankheit psychosomatisch verursacht war. Und trotzdem konnte ich mir zugucken, wie ich darüber nachgedacht habe. Und wenn ich darüber nachgedacht habe, was in meinem Leben hat dazu geführt, dass mich etwas so Bedrohliches ereilt, dann lande ich natürlich, dann identifiziere ich ganz automatisch die Themen, die am schwierigsten für mich sind. Völlig unabhängig, ob es eine psychosomatische Komponente hat oder nicht. Ne? Und das finde ich wichtig mitzudenken, dass da Bilder entstehen, die auch hilfreich sein können. Aber ob das was mit der Krankheit zu tun hat, nachweisbar ist es gar nicht. Das muss man mal wissen. Ne? Also es geht eher um Bilder, die wir entwickeln, um schwierige Dinge verarbeiten zu können.
Aber das ist dann vermutlich auch Gegenstand, wenn du therapeutisch arbeitest mit jemandem, der an einer schweren Erkrankung leidet, dass du das ein bisschen auseinandersortierst. Also dass du da
Genau.
eben genau
Wenn Bedarf da ist.
guckst,
Genau.
ob sich jemand zu viel Gedanken zur Ursache macht oder ob das zielführend
Ja.
ist. Das ist so.
Genau, genau, genau. Das
Mir
ist auch eine
fällt.
Form von selbstschädigend ist, ne?
Das, ja. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Mir fällt gerade, die Autorin fällt mir nicht ein, aber ihr Buch heißt Krebs ist, wenn man trotzdem lacht. Und es ist aus einer Übersensibilität entstanden, ist auch überhaupt nicht platt geschrieben. Also ich finde es wirklich ganz schön, weil sie auch viele, sie zeichnet auch selber, sie hat
Ja,
du kennst es
ich
vielleicht.
kenne es,
Ah ja,
es steht da.
es also
Ja,
steht sozusagen
es
in
steht
deinem
da.
Bücherregal.
Ja, ich stehe in meinem
Und
Bücher ein.
ich fand zum einen, auch diese also überfürsorgliche Kommentare, die dann manchmal einen zu behindert machen in dem Sinne. Und das andere, was ich auch immer mal wieder mit Patientinnen in meinen Workshops erlebt habe, dass sie hat die Krebserkrankung ja die Schniebtröte genannt. Ne? Ich hatte,
ja.
Wir hatten eine Patientin im Workshop, die hat ihre Brüste Honey und Nanny genannt bei einer Kruste.
Ja.
Und dann haben wir mit der Workshop-Runde geguckt, was sind denn noch so berühmte Duos, also Terence Hill und Bud Spencer, ja, Ernie und Bert. Also wirklich, das war nur so eine quatschige Runde, die war gar nicht geplant und die sollte auch nirgendwo hin führen, aber wir haben uns totgelacht, weil wir nach so berühmten Duonamen guckten, was so eine funktioniert auch wieder nicht für jede Patientin, war aber so eine Variante,
absolut,
die Leichtigkeit.
Also ich finde auch bei Menschen, denen das irgendwie liegt, ist Galgenhumor während schweren Erkrankungen so hilfreich wie Chemo. Das lehne ich mich weit aus dem Fenster. Aber genau aus diesem, der Krankheit ins Gesicht lachen. Ja, da in dem Augenblick bin ich ein Stück frei, kann mich dazu verhalten und kann dem Tyrannen, und das ist ja ein Tyrann, auch ein Stück zeigen, dass er mich nicht ganz im Griff hat. Ne? Auch das ist eine Form von Leichtigkeit, die ich sehr, sehr kostbar finde. Also auch das passt nicht für alle, nichts passt für alle.
Genau.
Aber da, wo es passt, ist das Gold wert.
Und da ist ja Humor ähnlich wie eine Chemotherapie. Ne? Ich habe immer gesagt, wenn man Humor ein bisschen auch wie ein Medikament anguckt, dann eine Chemotherapie hilft mal mehr und mal weniger. Ne?
Ja.
Und es gibt Menschen, die es überhaupt nicht vertragen und wo es auch überhaupt nicht das bringt, was es soll. Also so von daher, das ist bei Humor ähnlich, ne? Ich finde.
Sag mal, würdest du auch sagen, dass es verschiedene Varianten von Humor gibt, die nicht immer kompatibel sind? Oder würdest du sagen, es gibt eine Form von Humor und dann trifft man sich irgendwie da? Natürlich sieht es immer ein bisschen unterschiedlich aus. Oder würdest du richtig sagen, nein, es gibt Humor A und Humor B und da kann man sich in ganz verschiedenen Feldern treffen? Und was würdest du sagen?
Also wir arbeiten total gerne mit sozialem und aggressivem Humor. Also sagen, es gibt erstmal liebevollen Humor, also dass ich einfach nur über Hamburg und Leipzig, ne, die, so schöne Klischees, was ist das Schöne daran, dass wir Frauen sind, dass wir Psychologen sind, also so, und es gibt einen aggressiven, abwertenden, also so die Psychologin, die alle Gedanken lesen kann und die Sozialpädagogin mit den Birkenstockschuhen, während, ne, die Sozialpädagogin als Heldin im Sinne von, wenn Dinge nicht mehr angesprochen werden, dann muss meistens die Sozialpädagogin ran, ne, für mich ist das so eine Handwerkerin mit so einem Handwerkergürtel, die dann so verschiedene Tools, wenn nicht gesprochen wird, ne, oder wenn auch in Familien, in Systemen Übergriffe passieren, Regeln überschritten werden, dann muss oft die Sozialpädagogin ran. Also was sind so Stärken? Das ist so, dass ich was umdeuten kann. Jemand fällt was runter und ich sage, du kannst aber gut loslassen. Also jemanden aufwerten können, auch mit Missgeschicken. Das ist für mich so eine liebevolle Form. Und dann gibt es so eine, schön in der Selbstironie, gut in der Distanz, aber das Liebevolle, das macht oft die Nähe und das Aggressive macht eben die Distanz auch mal die Pause.
Ja.
Von der Erkrankung. Aber ich diskutiere es auch regelmäßig mit der Charlotte Cordes und der Noni Höfner, so aus dem provokativen Stil. Die sagen, ach Eva, ist alles viel zu kompliziert, was du da trennst. Ja, du brauchst das doch überhaupt nicht. Du musst nur liebevoll und zugewandt sein, dann kannst du humorvoll eigentlich alles machen. Also da ergänzen sich ja die Meinungen und die Schulen.
Ja. Mhm.
Also für mich gibt es so harmlose Formen, wo ich sage, da haben ganz viele schnell Zugang, die auch sowas. Es gibt einfach auch viele Menschen, die so einen Galgenhumor, so was Schwarzes, Sarkastisches, was Ironisches, also die das auch nicht verstehen und erst recht nicht im Konflikt und erst recht nicht in der Problemfixierung. Und deswegen gibt es für mich so leichte, liebevolle Formen, wo ich einfach, ne, wenn du stolperst, bleibst du bodenständig. Also dass ich sage, ich bin immer erstmal in einer humorvollen Umdeutung, vielleicht lässt sich das gut ankommen und wenn wir uns dann besser kennen, dann kann ich auch, darf ich vielleicht auch mit was Sarkastischem arbeiten, weil das dich gut in die Distanz bringt.
Ja.
Ich habe aber noch eine Form von Humor mitgebracht, über die ich mit dir gern abschließend, bevor ich nochmal dein Bild in die Kamera halte, dein Buch soll natürlich der krönende Abschluss unseres Gesprächs heute sein.
Na klar.
Und du bist, ich hoffe, dass ich den Podcast auch morgen oder übermorgen gleich frisch posten kann, weil du bist diesen Sonntag um 10.30 Uhr auf der Buchmesse in Leipzig.
Genau.
Also für alle, die es hören können, dir Fragen stellen können.
Ja.
Du wirst wahrscheinlich lesen und was erzählen zu deinem Buch.
Erzählen, nicht lesen.
Erzählen.
Aber erzählen, genau. Bilder zeigen.
Das ist so. Bei Menschen, die Redner sind oder Trainerinnen, die können immer auch gut über ihr Buch erzählen.
Vorlesen möchte ich mir nicht ein, aber egal.
Das, betreutes Lesen, ne? Der Carsten Dusse hat Das Kind in mir will achtsam morden. Ja. Der hat ja eine sehr populäre Reihe. Ich weiß gar nicht, womit er hat, glaube ich.
Achtsam morden war, glaube ich, das
erste, so dieses ganze. Und dann hat er dieses, Stefanie Stahl hat ja auch ein sehr populäres Buch über das innere Kind. Wie gefällt dir so der Humor? Kannst du damit was anfangen?
Ich nervt dich das ein gelesen. Bisschen? Ich muss gestehen, ich habe sie nicht gelesen. Ich habe mal angefangen aber ich habe nicht so angebissen. Und mit diesen Geschichten zum inneren Kind, ich finde das einerseits wunderbar, weil da genau dieses, die haben wir in uns, die stecken noch fest in alten Erfahrungen, in den Blick kriegen und klar ist, wir müssen uns kümmern. Ich beiß da nicht so an, weil mir ist das zu einfach. Und zwar nicht im Sinne von intellektueller Arroganz, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern vor allem, weil es ist nicht so leicht, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, warum wir die wegsperren. Wenn wir uns nicht damit beschäftigen, warum wir so schlecht damit umgehen, dann kommen wir da auch nicht raus. Guter Wille reicht nicht, weil diese Teile, die haben gute Gründe, die wegzusperren. Es hat gute Gründe, warum die im Keller schmachten. Und wenn wir die Teile, die wegsperren, nicht mit in den Blick nehmen und auch die würdigen, dann ist der Spielraum für Veränderung ganz eng. Ne? Also, aber das gilt jetzt eher dem inneren Kind ansetzen und nicht so sehr dem Krimi. Da kann ich nämlich, glaube ich, gar nicht mitreden. Darum habe ich es und abgelenkt.
Sehr gut.
Aber es fällt mir so.
Also er ist ja Jurist. Ich bin tatsächlich auch ein Fan. Ich habe jetzt auch nicht alle Bücher gelesen, aber er hat zum Beispiel auch ein sehr unterhaltsames Buch über das BGB, also wo er so die Grundzüge des BGBs erklärt. Ja. Und ich fand, also so, er nimmt natürlich auch die Therapeuten, Trainer, ne? Er nimmt unsere Branche da auch gehörig auf die Schippe, weil der macht ja alles, was wir helfen zum Entlasten und dann bringt er dabei Leute um. Das ist ja so das Grundprinzip seiner Bücher. Und trotzdem finde ich, hat diese ironische Form, also ich merke das immer wieder in meinen Workshops, ne? Wenn die Leute auch über das aktive Zuhören, über das innere Team, über, sie gehen dann auch in die Pause und sagen, ah ja, habe ich da ein richtiges Teammitglied identifiziert? Ah, ich sehe da bei dir jemanden, der Hunger hat. Also dass sie auf so einer quatschigen Ebene sowas Gelerntes reproduzieren und ich lade dazu immer ein. Also ich finde es schön, ne? So zwischendurch denke ich, naja, aber man darf das Konzept schon auch ernst nehmen. Ja, wir wollen ernst genommen werden. Aber es macht sich auch so ein bisschen über unsere Branche lustig und gleichzeitig versteht man aber ein bisschen was, weil er oft auch einen Ansatz beschreibt.
Ja, und vielleicht nimmt er auch was aufs Korn. Man kann daraus natürlich auch eine Masche machen. Mhm. Ja? Wo man alles, was schwierig ist, wo man Konflikte ausblendet, wo man so tut, als wäre, wenn ich achtsam bin, als wäre dann alles Paletti. Und das ist natürlich gar nicht so. Wenn ich achtsam bin, dann nehme ich alles, auch das Schwierige, besser wahr. Natürlich geht es mir nicht immer gut, wenn ich achtsam bin. Ne? Also es kann auch eine Masche werden. Sowohl eine Masche, was dann ganz kontaktfördernd ist, aber in Wahrheit nehme ich dich gar nicht ernst, sondern spul was ab. Und das geht auch im Umgang mit mir selber, ja, dass ich vermeintlich ganz achtsam und liebevoll bin, aber eigentlich habe ich gelernt, wenn ich muss mich kümmern, damit das endlich die Klappe hält, so und endlich verschwindet, endlich Ruhe gibt, dann bin ich nicht wirklich in Kontakt mit dem, sondern mache eine Masche, ne? Und nehme das, was vielleicht auch an Ärger anderen gegenüber drin ist, nicht mehr wahr. Und von daher nimmt er da vielleicht, ich kann es nicht beurteilen, vielleicht muss ich es doch mal lesen, vielleicht auch zu Recht was aufs Korn, was man als Berufskrankheit sehen könnte, vielleicht auch bei uns, wie wir uns mit diesen Konzepten auskennen.
Oder wie du schon sagst, ne, dass ich habe so manchmal meine Schwierigkeiten, wenn jemand selber eine schwierige Geschichte erlebt hat, mit einem Narzissten zusammen war oder selbst eine Krebserkrankung. Ja. Und dann wird er gleich zum Coach für Narzissten oder zum Coach für Krebserkrankungen, wo ich sage, dass auch was du so als Ausbildung gemacht hast, ne, auch was ich im Training gemacht habe, also es ist ein Ausbildungsberuf mit verschiedenen handwerklichen Stufen, wo ich sage, ich finde es auch ein bisschen anstrengend, dass so manche sich ganz schnell als Coach nennen und wie du dann sagst, die Komplexität reduzieren. Ne? Sagen wir, wenn du jetzt ein inneres Kind, ein Trauma mal angeguckt hast, dann ist irgendwie dein Leben, also diese Heilsversprechen auch, die aus meiner Sicht manchmal zu schnell gegeben werden, weil auch so eine Therapie eine Weile dauern kann, ein Stück Arbeit ist, ne? Oder wie du sagst, du bist Traumapatientin und es war auch eine schwierige, also es macht dann auch nicht immer Spaß, sich durch bestimmte Sachen durchzuarbeiten, auch wenn es natürlich trotzdem leicht werden kann, man lacht und man durch den Humor vielleicht auch bestimmte Sachen leichter.
Absolut, bin ich total bei dir und auch, ich finde wichtig zu sehen, dass es Menschen gibt, die schwierige Verhaltensweisen haben, Klaus Einstein sagt ja, wir sollen nicht von Narzissten reden, sondern von Menschen in narzisstischen Nöten. Das finde ich sehr treffend. Und das andere ist, natürlich gibt es das, dass da jemand eine sehr starke Haltung dazu hat. Und zugleich, bei den meisten Schwierigkeiten im Umgang, wir hängen beide mit drin. Also ich finde, wenn es schwierig wird in der Kommunikation oder in einer Beziehung, ist die 50-50-Hypothese in den meisten Fällen sehr angemessen. Und von daher, wenn jemand überall Narzissten wittert und überall ein toxisches Verhalten. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass so das Bewusstsein für systemische Zusammenhänge, für Teufelskreise, für wir hängen beide drin. Und wenn du was sagst und ich bin gekränkt, dann ist es halt auch das, was ich gehört habe. Wir haben unterschiedliche Bezüge, dass uns das manchmal ein bisschen verloren zu gehen droht, wenn ich sehe, wie allgegenwärtig diese Sprache oder diese Perspektive inzwischen ist.
Ja, hat auch irgendjemand postete auch dieses Bild, dass jeder Pinguin einfach nur sein Wasser finden muss, weil er an Land, und Klaus Einsching kommentierte das und sagte, das ist ein total schönes Bild, das mögen wir auch alle, weil es so einfach ist und so einleuchtend, aber es bildet die komplexen Zusammenhänge oft auch überhaupt nicht ab, ja, dass ich einfach, ich bin eine super gute Trainerin, ich bin sehr strukturiert in meinen Trainings, bin da rumherum ein bisschen chaotisch, ja, ich habe eine Büroleitung, die mich hier zusammenhält, aber ich kann in Organisationen, in längeren Prozessen auch nicht einfach in meinem, also wenn ich in meinem Wasser wäre, würde ich irgendwie auch mich dauernd chaotisch organisieren. Das kann ich in bestimmten Projekten und für bestimmte Moderationen, wo auch größere Teams dranhängen. Da muss ich mich einfach anders organisieren, ja, obwohl der Pinguin in meinem Wasser, so ein kleiner ADHSler, der
Ja, und
eine
vielleicht.
gute Trainerin ist, aber auch viel Chaos kreiert, das ist dann komplexer oft.
Vielleicht ist es ja hilfreich, den Pinguin als Teammitglied zu betrachten und nicht als ein Wesen.
Das ist ja sozusagen in einer Kolonie, sagt man. Ich weiß gar nicht, wie die Pinguingruppe so professionell heißt, in einer,
Aber Kolonie, stimmt das? Glaube.
keine Ahnung, in einer Tiergruppe lebt. Jawohl.
Mozart.
Also, ganz empfehlenswert von dir, wie dein inneres Team tickt. Gerade frisch rausgekommen, kann man jetzt bestellen, Hilfe aus eigener Kraft, innere Anteile verstehen, Ressourcen aktivieren und Konflikte lösen. Ich habe ihn mir nicht nochmal geschafft anzugucken. Du hast einen tollen Post gemacht vor ein paar Wochen zum Thema auch stürmische Zeiten. Ja, und mein Obertitel dieses Jahr ist ja auch Humor in stürmischen Zeiten. Und hattest, glaube ich, dass ich kann es nicht reproduzieren, von daher ergänze mich gerne abschließend nochmal, dass auch Angst in Sorge verwandeln oder dass die so allgegenwärtig Angst, man hat so viel Zugang zu allen Konflikten, dass man eigentlich auch 10 Stunden am Tag sich damit beschäftigen kann, dass unsere Welt morgen untergeht, und hat es nochmal eine schöne Empfehlung.
Naja, im Grunde das, worüber wir die ganze Zeit reden, ne? Also wir haben sowieso alle solche Teile und die sind im Moment natürlich auch völlig unabhängig davon, wie unser persönliches Leben aussieht, viel aktivierter. Ne? Also was politisch passiert, was in den USA passiert, Krieg in Europa und Klimawandel gibt es auch noch. Also es gibt vieles, was vor ein paar Jahren ruhig war und sicher war, ist es das nicht mehr. Und das heißt, die melden sich viel mehr. Und das heißt, was wir brauchen, ist wirklich für die Sorgen, ne? Und zu gucken, dass wir einen Weg finden, damit umzugehen, der anders ist, als mich reinkippen lassen, weil das hilft nicht. Aber nur wegsperren hilft auch nicht, weil dann ist es im Untergrund. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, mehr als noch vor ein paar Jahren die Fähigkeit, mit solchen Gefühlen umzugehen und da selbstfürsorglich zu sein, ne? Und da einen angemessenen Raum für zu finden.
Und ich glaube, eine schöne Formulierung war, das blieb so bei mir sehr hängen, dass du sagst, Angst vor etwas zu haben, dem Klimawandel, einer politischen Entwicklung, ist nochmal was anderes als sich zu sorgen. Also auch sich, ne, da steckt die Selbstfürsorge und sich um etwas sorgen dürfen, sich um etwas kümmern dürfen. Also es sind auch, können ähnliche Gefühle sein, aber da steckt eben, es kann ein Schritt in die Selbstwirksamkeit oder wieder auch in der
Ja.
Handlungsfähigkeit zu sein, sagen, ich mache aus dieser diffusen Sorge vor dem Weltuntergang was besorgen, ja, genau, du hast so schöne Wortspiele, besorgen, besorgt sein, ne? Fürsorglich sein. Das war
Genau, da
toller Kern.
wirklich das anzuerkennen und zugleich eben auch den Spalt dazwischen zu kriegen. Ne? Also nicht reinzukippen, sondern das anzuerkennen und das auch in mir wahrnehmen zu können und zugleich nicht mich damit identisch fühlen oder identisch machen.
Ja, schön. Wie ist es für dich so? Also, das wollte ich dich eigentlich vorhin noch fragen, aber guck mal, ich muss dir erstmal zeigen, ich habe dir nämlich Ohrringe mitgebracht. Ich habe ja am Montag einen Post gemacht, wo ich schrieb, ich habe
Ja,
Abibiologie, also ich habe
hab
die
ich schon
Angst ohne.
aus dem Augenwinkel die ganze Zeit wahrgenommen.
Genau, ich wollte dir eigentlich auch gleich eigentlich am Anfang zeigen. Ich habe dann am nächsten Tag Buchohrringe. Ich gehe jetzt nie wieder ohne Bücher aus dem Haus. Es war ganz süß, von meinem Mann Ohrringe
Ich
bekommen.
werde das Bild von dir lesend in der Supermarktschlange nicht mehr los.
Das
Eva.
war auch aber das finde ich auch schön, ne? In allen möglichen, beim Kaffee, beim Laufen, ich darf dann nur nicht gegen die Laterne laufen, aber
Ja.
das.
Meine Kollegin hat mir erzählt, sie hat mir ein Buch bei einem Waldspaziergang gelesen. Das war ich auch so. Okay.
War tatsächlich mal mit einer guten Freundin von mir, mit der ich sehr regelmäßig mindestens einmal im Jahr wandern gehe, ein paar Tage. Da habe ich auch am Abend vorher ein Buch angefangen, dann sind wir losgelaufen am nächsten Tag und dann war irgendwie so ein schöner Strand mit ein paar Felsen, also war sowieso ein schöner Punkt, wo man auch gut eine Pause, und ich so, Anja, ich muss jetzt ganz kurz unbedingt die nächsten 5 Seiten lesen, sonst sterbe ich, ich muss jetzt kurz wissen, wie es weitergeht, und dann habe ich eine kurze Pause gemacht und dann habe ich 5 Seiten weiterlesen dürfen. Das fand ich auch ein bisschen, Anja, ist schon ein bisschen. Ist es für dich eher, ich stelle immer noch eine ketzerische Frage zum Schluss, das Schreiben und dich zurückziehen und in dir sammeln und ein neues Buch produzieren, die Buchmesse, viele Menschen, magst du beides? Magst du eins mehr? Ist das eine doofe Frage?
Nein, überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Also mein Heimatgebiet, mein Pinguin mag schweigende Waldspaziergänge, zu Hause sitzen, Katze kraulen, denken und ne, Ideen sammeln und sortieren. Ich mag auch sehr viele Menschen und Buchmesse und Vorträge halten, aber es ist natürlich viel aufregender. Ne? Genau, also ich habe beides in mir, komfortabler sind einsame Waldspaziergänge.
Also da würdest du sagen, bist du ein bisschen introvertierter, sagen es ein bisschen
Ja,
aufregender oder
wobei,
anstrengender.
ich suche das andere ja auch. Ich könnte es ja leicht vermeiden, ne? Und das tue ich nicht. Aber das ist spannungsreicher in meinem Inneren. Ne? Aber wenn ich es nur vermeiden wollte, nur den Wald wollte, dann würde ich wahrscheinlich kein Institut haben, keine Vorträge halten. Ne? So.
Keine Seminare geben,
Genau. Nicht der Pinguin, aber es sind auch Vögel, die ans Licht wollen.
den Literaturnobelpreis ablehnen. Ich habe jetzt gerade den Film gesehen von einem Sänger, ich habe es schon wieder völlig vergessen. Genau, der nicht hingegangen ist.
War es nicht Bob Dylan?
Bob Dylan, genau, Dankeschön.
Genau,
Ach, jetzt
ja.
habe ich nochmal eine Textschwäche hier haben. Bob Dylan, genau, der einen Nobelpreis gekriegt hat, ihn dann aber nicht abgeholt hat.
Das hat auch Größe.
Du könntest, vielleicht wollte er einfach nur Menschen meiden, ja, und ist immer so in seiner
Stimmt,
Höhle.
das ist jedenfalls eine gute These, genau. Ja.
Jawohl, wunderbar. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Danke
Humorexpertin
auch für
Frank
das
Fehrung.
inspirierende und vergnügliche Gespräch, Eva.
Das setzen wir fort, aber so viel erstmal heute für
Genau.
unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit Dagmar Kumbia, die gerade ein neues Buch veröffentlicht hat, was es jetzt auf der Buchmesse zu lesen und zu horchen und zu stöbern gibt.